Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Um 16 Uhr, wie immer, die Plattform hier bei Radio Free FM. 16 bis 17 Uhr, die Sendung mit den spannenden Gästen, so dann auch heute wieder. Mein Name ist Michael Trost am Mikrofon und heute geht's ums Rudern. Es geht tatsächlich um die Ulmer Ruderer, das heißt um den Ulmer Ruderclub Donau. Und bei mir sind drei Gäste vom Verein. Und ja, ich denke, ja, ist mir die Frage, Ladies first oder den Chef erst, den Vereinsvorsitzenden. Also machen wir es einfach mal so. Der Vereinsvorsitzende des Ruderclub ist bei mir oder bei uns, Raimund Hörmann. Raimund Hörmann, ganz herzlich willkommen, Raimund.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen.
Dann auch im Vorstand für die Öffentlichkeitsarbeit und PR und alle Fragen eben, ja, Sponsoring und so weiter zuständig ist die Julia Kielnecker. Julia, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Schön, dass wir hier eingeladen wurden.
Schön, dass du da bist. Und dann, ja, ein Sportaktiver, ein aktiver Leistungsruderer und außerdem so quasi die Stimme der Jugend, wenn ich das vielleicht so ausdrücken darf. Und da auch im Vorstand Stimmen oder Mitspracheberechte, Mikkel Madaras-Peters.
Danke für die Einladung.
Michael, ebenso natürlich ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr drei da seid und wir heute über Sport eine Stunde lang ausführlich sprechen können und über natürlich den Ulmer Ruderclub, die lange Tradition, die dieser Verein hat, natürlich die vielen interessanten, ja, oder spannenden oder Wettbewerbe, die ihr schon mit bestritten habt, großen Erfolge, großen Sportler, die ihr auch schon hervorgebracht habt. Gibt viel zu erzählen, aber bevor ich zu lange rede, ich würde sagen, wir machen eine kurze Vorstellrunde. Machen wir einfach kurz reihum, dass jeder kurz zu sich ein bisschen was sagt, sich kurz den Hörern vorstellt, damit die Hörer schon mal wissen, wer ist derjenige, wer ist diejenige. Und Raimund, möchtest du anfangen?
Ja, klar, gerne. Also, wie gesagt, Raimund Hörmann, Vorsitzender im Ulmer Ruderclub, mittlerweile 40 Jahre alt, bin schon seit Kindesbein im Verein, Eltern, Großeltern haben irgendwie alle mit Rudern zu tun, aber zwangsläufig am Wochenende immer im Verein und hat dann später auch selber Leistungssport betrieben in Ulm und dann war ein paar Jahre weg, im Schwarzwald privat gewohnt und dann jetzt wieder zurück, seit 2017 schon wieder und dann auch im Verein in mehreren Funktionen tätig und jetzt halt eben als Vorsitzender.
Und der Name hat ja auch Tradition in Ulm, kann man vielleicht auch sagen. Müssen wir nachher vielleicht noch drauf kommen.
Julia. Genau, Julia Kielnecker. Ich bin auch durch meine Familie zum Rudern gekommen. Mein Onkel war früher aktiver Sportler im Ulmer Ruderclub. Meine Mama hat früher Stilrudern gemacht. Also da ging es eher Stilrudern, eher um Schönheit als gleicher Takt als um Schnelligkeit. Ich bin an der Donau aufgewachsen und irgendwie hat sich das dann halt so ergeben, dass ich auch irgendwann ins Boot steige und bin jetzt auch seit gut 36 Jahren im Verein, habe früher auch Leistungssport gemacht. Dann war ich auch mal eine Zeit lang mehr auf dem Rad unterwegs und jetzt die letzten Jahre aber wieder zurück. Habe eine Zeit lang unsere Clubmitteilungen gemacht als Chefredakteurin und bin jetzt seit 3 Jahren im Vorstand eben für das Ressort Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring und auch neu, relativ neu bei uns das Thema Nachhaltigkeit verantwortlich.
Und ich bin Mikkel, ich bin 19 Jahre alt und ich bin zum Rudern gekommen, auch also über meinen Vater und meinen Onkel, weil die haben früher in Spanien sehr erfolgreich gerudert. Oh ja. Und dann haben die mir gesagt, dass ich es eben auch mal probieren soll und es hat mir gefallen. Und ich war jetzt die letzten 2 Jahre mit der Coastal-Nationalmannschaft auf WM und EM dabei und bin dieses Jahr Teil der spanischen Nationalmannschaft.
Ah, ja, ja. Das heißt, du hast auch eine spanische, das heißt, du durftest jetzt bei den Olympischen Spielen für Spanien antreten oder auch für Deutschland? Nee,
ja, genau. Ich habe beide Staatsbürgerschaften.
Oh, ja, ja. Aha. Aber wenn man sich dann bei Wettbewerben vereinen, oder wenn man einmal, glaube ich, angetreten ist, darf man nicht, wenn eine andere Nation ausstartet.
Man darf jedes Jahr wechseln.
Ah, okay. Ist, glaube ich, dann anders als beim Fußball, wo Nationalspieler einmal entscheidend treffen und dann quasi für die sportliche Verbleibezeit dann tatsächlich auch nicht mehr wechseln können. Okay, ja, verstanden. Sehr schön. Gut, also dann wissen wir ein bisschen zu euch schon mal. Der Ulmer Ruderclub, ja, ich glaube, den gibt es ja schon relativ lange. Ich habe neulich mal in der Sendung gesagt, wenn ich das richtig weiß, hat mir irgendjemand gesagt, dass bei vielen Vereinen oder bei den vielen Vereinen, die es in Ulm gibt, die Ruder mit einer der ältesten oder der älteste Verein in Ulm ist. Wisst ihr da ein bisschen was Näheres? Ist das so oder und seit wann gibt es denn euch? Seit wann gibt es denn den Ruder Club?
Ja, ist tatsächlich der älteste Verein ist, wüsste ich gar nicht.
Ja.
Der SSV nicht. 1846, wahrscheinlich älter, ja.
Klar, 46
genau, also ist das nahe. Ja, Ulm Ruder Club seit 1887, ja, damals gegründet noch auf Ulmer Seite und auf Ulmer Grund, im Fischerplätzle, im Fischerviertel und hatte dann erst vom Metzgerturm sein erstes Bootshaus. Mhm. War aber dann irgendwie dann auch zu eng vom Platz und wir schon Anfang 19. Jahrhundert bzw. 1902 dann gewechselt nach Neu-Ulm rüber.
Oh ja.
Hatte dann später auch im Bereich vom Donaubad sein Bootshaus nach dem Krieg. Weil während dem Krieg wurde natürlich alles in Schutt und Asche gelegt. Dann hat man jetzt im Donaubad-Bereich ein Bootshaus lange Zeit, bis man in den 60er Jahren dann jetzt an den heutigen Standort gewechselt ist. Also ja. War viel Bewegung drin. Ja. Mhm.
Ja, aber das ist dann eigentlich auf der Neu-Ulmer Seite. Es ist ohne wie lange, es bleibt trotzdem Ulmer Ruder Club Donau. Und das ist,
sind Ulmer Vereinsregister. Ulmer Verein.
Das ist das Entscheidende.
Und so weiter. Ja. Auch immer wichtig, Ulmer Kennzeichen noch am Fahrzeug. Ja. Und waren halt auch von der Stadt Ulm viel unterstützt und auch vom Land. Wir gehören am baden-württembergischen Ruderverband an und laufen dann als Ulmer Verein und so halt aus der Historie gewachsen.
Ja, und da ist es wurscht letztendlich, ob es Vereinsheim auf Neu-Ulmer Seite liegt, das ist eben nur 10, 20 Meter über der Donau drüber.
Ja, das Grundstück gehört auch zum Teil der Stadt Ulm, von dem her.
Ja. Ich glaube genau, weil das gerade sagst, die DLRG, die ist ja auf der Neu-Ulmer Seite, das ist ja glaube ich dann auch die Wache, die dann Ulm oder baden-württembergisch irgendwo ist.
Ja, okay.
Aber es ist ja auch vernünftig, immer da jetzt nicht irgendwie kleinlich, sagen wir mal, irgendwie da Ulm, Neu-Ulm da differenziert, war ja Quatsch.
Wir haben ja auch noch die Ulmer Paddler neben uns.
Oh ja,
also von dem her sind wir schon zu dritt. als Ulmer Verein, besetzen so nach und nach das Grundstück. Die Basketballer kommen auch rüber. Mhm. Sind auch rübergekommen, also von dem her
Ist
eine recht Ulmer sportliche Ecke.
Ja. Ja, stimmt. Ist ja auch gar nicht so weit weg, wenn man vorne über die Donaubrücke fährt. Rechts ist ja auch Basketball. Ja, also von daher geballte Sportkompetenz sozusagen auf der Seite. Und also jedenfalls 1887 wurde der Verein gegründet und er heißt Ulmer Ruder Club Donau. Also der heißt tatsächlich Donau. Mhm. Das ist so der Name. Mhm. Es gab wahrscheinlich nur einen Ruderclub in Ulm. Oder gab es auch noch andere? Also Paddler haben wir schon gesagt, ja, aber es ist auch eine andere Sportart. Also es gab nur den einen Ruderclub, oder? Oder gab es auch andere, oder?
Also über lange Zeit gab es nur den Ulmer Ruderclub, seit 1887, bis dann auf Neu-Ulmer Seite ein neuer Verein gegründet wurde mit Rudern 2000, eben aus dem Jahr 2000. Sind aber, wie gesagt, deutlich kleiner als der Ulmer Ruderclub Donau, auch mit weniger Mitgliedern und auch nicht so leistungssportorientiert wie der Ulmer Ruderclub. Also wir sind einfach breiter aufgestellt und haben schon sehr viel Fokus oder Schwerpunkt auch auf den Leistungssport bei uns und Rudern 2000 ist eher so Breitensport, würde ich sagen.
Mhm. Ja, okay. Das heißt, 1887 gegründet mit, gibt es irgendwie eine Person, die da besonders zu erwähnen, dass manchmal gibt es ja Vereine, die da irgendwie so eine Persönlichkeit irgendwie nennen, oder war das halt eine Gruppe von Menschen, die sich auf der Donau einfach gerne mit Rudern bewegt, befasst haben?
Es war eine Gruppe Männer, die sich damals gegründet haben. Ich weiß, ein Mitglied, weiß ich nur den Namen nicht mehr, der hat sich schon mal passiv gemeldet.
Ja.
Der hat sich mit Gründungsmitglieder aber weiteres weiß ich tatsächlich gar nicht, wie die sich damals zusammengesetzt haben. Es kam natürlich aus England Rudern, so ein paar Jahre vorher, also so 1880, 83 rum, schwappte das halt rüber, natürlich erst nach Hamburg, weil die Verbindung eben da war und dann rollte das so einmal durch Deutschland durch und dann 87 hat es dann die Ulmer infiziert.
Ja, natürlich. Oxford, Cambridge ist natürlich so ein Thema. Und dann weiß ich auch in den USA, Boston, da gibt es auch sowas. Und wenn so ein Duell, glaube ich, irgendwas, was sind Bekannte schon mal irgendwie, da gibt es auch irgendwas auf dem, wie heißt es, Charts River? Ne, heißt es? Bin jetzt nicht mehr ganz sicher.
Ja, es gibt Head of the Charts, gibt es in Boston.
Ja, genau.
Ja,
da ist doch was, ja.
Da waren aber alle Unis und Männermannschaften querbeet Schlangenlinien einmal durch Boston durch.
Ja. Genau, da war mir was in Erinnerung. Ich war damals in Boston, deswegen habe ich das damals schon mitgekriegt. Ja, also auf jeden Fall Ulm von daher schon immer, oder sagen wir die letzten über 100, was ist es dann? 138 Jahre, bald 140 Jahre, gibt es die Ruderer. Die anderen, jetzt die Paddler, sind später gekommen oder ist auch in die Zeit entstanden? Wahrscheinlich ein bisschen später dann, oder?
Ich meine, die müssen zeitlich später gewesen sein, ja.
Ja,
aber nageln Sie mich nicht fest, ja.
Ja.
Die
Paddler haben doch jetzt 100-jähriges.
Ja, genau, ja, klar, die Paddler hatten 100-jähriges.
Ah, ja,
genau,
okay.
Bei den Kanuten weiß ich es nicht.
Genau, so da wollte ich gerade auch fragen. Kanuten gibt es, glaube ich, auch noch.
Genau,
oder?
Die sind unterhalb von der Eisenbahnbrücke.
Und das ist auch ein eigener Verein.
Ja.
Ja, vielleicht für alle, da sagt ihr jetzt bestimmt drüber, aber was ist der Unterschied zwischen Paddeln, Kanu und Rudern?
bei Paddeln und Kanu bin ich auch nicht ganz sicher. Ja. Rudern zeichnet sich auf jeden Fall dadurch aus, dass wir rückwärts unterwegs sind. Das heißt, wir sind die Rückwärtsfahrer auf der Donau, werden da auch manchmal ein bisschen belächelt. Aber wir haben eben die Möglichkeit, entweder mit zwei Rudern in der Hand oder ein Ruder in der Hand, das sogenannte Riemen, uns rückwärts mit einem Rollsitz, der so hin und her fährt, dass man also möglichst lange Schlaglänge hat und möglichst viel Schub ins Wasser bringt, uns fortzubewegen. Und Kanuten und Paddler fahren vorwärts. Kanuten, glaube ich, nur zu einer Seite mit dem Paddel, aber da bin ich echt keine Expertin.
Gibt es auch unterschiedliche mit Kanadier und so weiter.
Ja. Wir sind auf jeden Fall schneller.
Ist das genau. Wahr, ja? Ah ja, ja. Wir sind da schneller als die Kanuten als die Paddler.
Oh, ja. Ja. Aha. Nee, wir haben auch einen deutlich längeren Weg im Wasser mit unseren Rudern, den wir zurücklegen können, eben durch den beweglichen Sitz, dass wir können die Beine und die Arme mit einsetzen.
Ja, ja.
Und kriegen so schon eine höhere Geschwindigkeit.
Mhm, ja, aber man teilt sich die Donau, da gibt es jetzt keine Konkurrenz. Oder gibt es da auf der Donau, ist es genug Platz für alle? Also alle trainieren wahrscheinlich auf der Donau.
Genau,
auch.
Es gibt eine Fahrtenordnung, wo man genau weiß, wo man fahren darf. Also wir fahren in der Flussmitte oder eher Neu-Ulmer Seite flussabwärts und auf der Ulmer Seite eher unterm Ufer flussaufwärts, sodass man sich da nicht in die Quere kommt. Mhm. Was ein bisschen herausfordernd ist im Sommer, sind die Stand-Up-Paddler, die mit der Fahrtenordnung natürlich nicht so vertraut sind und die Ruderer dann doch manchmal schneller kommen, als man das auf dem Stand-Up-Paddle denkt. Aber wir gucken uns ja schon auch hin und wieder um und gucken, dass wir da keine Unfälle und Zusammenstöße haben.
Das ist genau, wo ich gerade gefragt hätte, weil du ja gesagt hast, ihr fahrt rückwärts und natürlich hat wahrscheinlich kein Rückspiegel oder irgendwie die Möglichkeit oder ja, dass man genau sieht, was hinter einem so vor sich geht. Man muss ja auf gut Glück quasi drauf losruhen. Oder hat man irgendeinen Sensor, irgend so ein kleines Radar hinten irgendwo am Boot, das dann irgendwo Alarm macht oder so?
Nee, nicht, also es gibt es nicht wie beim Auto so einen Abstandsregler oder so. Es gibt tatsächlich Brillen mit Rückspiegel oder weiß ich, Stirnband oder Käppis mit Rückspiegel. Wenn man den normalen Abstand zum Ufer, das kriegt man mit der Zeit eigentlich ganz gut raus, dass man weiß, okay, wo fahre ich gerade, wo kommt der nächste Brückenpfeiler. Aber wir gucken uns schon gelegentlich um, dass eben, wie gesagt, keine Zusammenstöße und Unfälle passieren.
Ja, weil wir gerade da dran sind, wie weit ist denn so quasi euer Terrain, euer Trainingsterrain, also wie weit rudert ihr denn runter? Also rudert ihr jetzt bis, was weiß ich, in Friedrichshau und dann dreht man wieder um oder auf der anderen Seite bis nach Ehingen oder was der Kuckuck oder vorher dreht man wieder um. Wie weit, also wie lang ist denn so eine Übungsstrecke, wenn man jetzt mal sagt, wir legen uns jetzt mal die Riemen im wahrsten Sinne des Wortes und rudern mal los?
Also aktuell haben wir ja unser neues Bootshaus in der Friedrichsau. Das heißt, wir legen in der Friedrichsau ab und dann kann man entweder bis halt zum Metzgerturm, zur Eisenbahnbrücke hochfahren und wenden. Aber was jetzt zum Beispiel die Leistungssportler am meisten machen, ist an der Maritimbrücke sozusagen wenden und dann bis zum Wehr zu rudern. Also ungefähr 3 Kilometer auf und dann wieder 3 Kilometer zurück. Und dann sind die Einheiten ungefähr 14 Kilometer, 16 Kilometer so um den Dreh. Und wenn wir dann an unserem normalen Standpunkt sind, also am Bootshaus hier oben in Neu-Ulm, dann sind es 10 Kilometer bis zum Wehr und wieder zurück.
Oh ja, ja. Ja, und da kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen näher auf euer Trainingsprogramm. Doch vor der Pause vielleicht noch so die Frage, wie viele Mitglieder habt ihr denn aktuell? Also wie groß ist denn der Verein? Wie viele Menschen sind denn bei euch?
Rund um 480.
Oh ja, doch, immerhin, das ist schon ganz schön groß, eine ganze Menge. Und davon sind jetzt, wie viel im Leistungssport, weil ihr gesagt habt, dass ihr schon sehr leistungsorientiert auch seid, und wie viel sind nur quasi, just for fun oder eben auf Freizeit?
Die Trainingsmannschaft, die Jugendmannschaft, das schwankt immer so ein bisschen, wie man sagen, zwischen 40 und 50. Wir haben jetzt wieder einige Neuanfänger auch dabei, die dann wieder starten und da dann jetzt so langsam ins Rudern hineinwachsen, aber so quasi die betreute Trainingsmannschaft, wo auch dann Trainer da sind, die sind so zwischen 14 und 50.
Oh ja. Mhm. Und ja, genau, Trainer, also wie groß ist so ein Trainerstab dann? Also auch gerade für den Leistungs natürlich oder hauptsächlich Leistungsbereich, wie so groß ist so ein Team mit?
Wir haben zwei hauptamtliche Trainer,
ja,
und dann einen Stab von, im Moment würde man sagen, 5, 6 ehrenamtlichen Trainern, die dann da immer unterstützen.
Mhm. Ja. Ist das so von der Größe, von der Anzahl der Mitglieder und der Möglichkeiten, die man hat, so ja im Bundesschnitt verglichen mit anderen Sport, also Rudersportstätten, so etwa der Level oder seid ihr kleiner, größer oder wie ist denn Ulm zu dimensionieren? Eher ein mittelgroßer oder ein wirklich großer oder noch ein kleiner Ruderclub, also verglichen mit vielleicht Hamburg oder so was wie oder Dortmund oder was der Kuckuck, wo irgendwo noch bekannte Rudervereine?
Ja, es gibt so, also überall so mittelgroß bis groß.
Ja.
Ja. Also sind viele Vereine im Ländle drumherum, die sind dann noch mal kleiner, aber es gibt natürlich auch große Vereine wie gerade Hamburg. Mhm. Gibt es ja mehrere Rudervereine, die auch deutlich größer sind oder Frankfurt oder auch im Osten. Dann gibt es schon Vereine, die einfach größer noch gewachsen sind. Mhm. Ja.
Aber in Baden-Württemberg zählen wir mit zum größten Ruderverein, oh ja, und auch mit zum erfolgreichsten Ruderverein.
Oh ja, ja. Und natürlich Ruderverein, ich glaube, ein Verein, der rudern wollte, muss einfach ein Gewässer wie Donau oder irgendwas entsprechend noch haben. Also wenn sie jetzt auf der Alp irgendeinen Ruderclub gründen würde, wo es dann nur irgendeine, was weiß ich, wenn überhaupt kein Gewässer hätte, nur eine kleine, irgend so einen kleinen See, das wäre nicht hinreichend. Also es muss schon wirklich dann auch ein fließendes Gewässer da sein im Vergleich.
Oder es muss nicht fließend sein, ja. Wasser halt.
Also, Wasser, es gibt, okay, also ein See würde auch taugen,
ein See,
oder?
Funktioniert genauso. Also okay, es gibt auch Vereine wie zum Beispiel Bad Waldsee, die haben ihren Stadtsee, der ist ungefähr 600 oder 700 Meter lang. Die müssen halt einfach öfter wenden. Also von daher haben wir schon den Luxus, dass wir eine relativ lange Strecke am Stück fahren können, ohne jetzt permanent wenden zu müssen. Mhm. Sind auch sehr gute Trainingsbedingungen. Strömung kann natürlich variieren, mal stärker, mal weniger stark. Wenn Ruderer vom See, die Harriet hat es letzte Woche auch gesagt, zu uns nach Ulm kommen, sind sie erstmal ein bisschen überrascht und auch geschockt von der Strömung. Mhm. Aber man gewöhnt sich da auch ganz schnell dran. Der Vorteil gegenüber dem See ist, dass wir einfach weniger Wellen haben. Auf dem See kann es bei Wellen, bei hohem Wind schon mal hohe Wellen geben. Mhm. Das haben wir jetzt auf dem Fluss nicht so.
Und wenn du mal tatsächlich umfällst, bist du wahrscheinlich schneller wieder am Ufer, als wenn du jetzt weit ab auf dem See ins Wasser purzelst.
Das
und
auch, genau.
Dann weit, wenn ich an den Bodensee das so denke, wie weit es da bis zum Ufer ist, oh weh. Radio Free FM, die Plattform. Heute Nachmittag sprechen wir über den Ruderclub Ulm in Donau. Also der Ruderclub heißt Donau, natürlich in Ulm an der Donau. Und meine drei Gäste vom Verein sind der Vereinsvorsitzende, der Raimund Hörmann, dann die Presse-, Öffentlichkeitszuständige im Vorstand, die Julia Kielnecke, und außerdem der Sportler und außerdem so quasi Stimme der Jugend, der Mikkel Madaras-Peters. Schön, wir haben schon gerade ein klein bisschen gesprochen, auch über das Rudern auf der Donau, sind wir gerade ein bisschen abgeschweift. Ich wollte noch ein paar Infos zum Verein euch fragen. So von der Struktur altersmäßig, habt ihr dann mehr jüngere Menschen, die rudern, oder seid ihr dann ja in allen Altersklassen irgendwie aktiv, irgendwie rein? Und du hast vorher gesagt, der älteste Ruder bei euch ist 85?
Ja, also wir haben also von bis, ja, also die Jüngsten, die jetzt anfangen, die sind so 11, 12.
Ja.
Und dann bis ins hohe Alter hinein, eigentlich relativ verteilt, klar, eigentlich überall, über alle Altersgruppen gleichmäßig verteilt, man muss sagen, vielleicht so ein bisschen Bauch noch bei den 50, 60-Jährigen, das sind so ein paar, paar mehr, ja. Aber sonst haben wir eigentlich einen guten Querschnitt.
Ja, das heißt, ihr habt auch Nachwuchs, mal manche Vereine, oder oft habe ich in der Plattform dann auch Gäste, die sagen, wir bekommen keinen Nachwuchs, sie suchen zu dringend jemanden und sind deshalb am Radio. Also Rudern ist schon noch populär, hat Zulauf, und gerade auch Mikkel, bei euch, also sind viele auch junge Ruderer, die sich ja begeistern und rudern.
Also wir haben halt normalerweise einmal im Jahr so eine Art Anfängerwochenende, wo wir halt, da darf jeder kommen und sich das Rudern ein bisschen anschauen. Da sind wir halt gemeinsam und da sind alle Leistungssportler auch dabei und bringen jedem das Rudern ein bisschen bei, und man ist einfach zusammen das ganze Wochenende. Meistens zelten wir dann auch zusammen und kochen halt zusammen, und da kriegen wir eigentlich jedes Jahr immer einen ziemlich großen Zuwachs, und davon bleiben dann auch einige, und dadurch haben wir eigentlich wenig Probleme mit Nachwuchs jedes Jahr.
Mhm. und wie viel rekrutieren sich daraus denn üblicherweise von Leistungssport? Also wenn jetzt 10 anfangen, wie viele möchten denn Leistungssport machen? Kann man das so grob sagen, 2, 3 oder einer nur? Oder kommen dann alle 10 machen Leistungssport? Also kann man das so ein bisschen einordnen?
Also es fängt damit an, dass jeder natürlich Leistungssport erstmal probiert. Und für manche ist es dann halt nichts. Aber ich würde schon sagen, dass ein bisschen mehr als die Hälfte auf jeden Fall dann auch weiter den Leistungssport betreibt.
Ah ja, okay. Wie ist das dann aufteilen Männlein, Weiblein oder eben Mädels und Jungs überwiegend? Also
das ist relativ gleichmäßig verteilt sogar.
Ah ja, okay. Das heißt, Rudern ist sowohl für Mädels als auch für Jungs ein beliebter Sport und gut geeignet und machen beide.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber in den Wettbewerben fahren Männer und Frauen immer in separaten Wettbewerben oder gibt es auch Mixed irgendwie?
Also dieses Jahr auf dem World Cup gab es das erste Mal den Mix-Achter.
Oh ja.
Den sind auch bis jetzt nur Deutschland und USA gefahren. Das ist noch ein bisschen in der Testphase, aber das fanden die Leute auch ziemlich cool. Aber normalerweise sind die Geschlechter getrennt, ja.
Mhm. Ja, ne, kürzlich, also als die Harriet hier war, hat sich auch gesagt, da gibt es ja wohl Gewichtsklassen und dann ist, glaube ich, bei 57 bei Frauen schon, glaube ich, dann Schwergewicht ab 57 zu meinem Erstaunen und 70 ist dann so irgendwie bei Männern. Also das auch, was Gewicht angeht, wohl noch schon differenziert.
Ja, also es gibt Leichtgewicht und Schwergewicht, ja, wobei jetzt Leichtgewicht nicht mehr olympisch ist, leider. Mhm. Und Leichtgewicht ist eben bei den Männern alles bis 72,5 im Einer und 70 Mannschaft und bei den Frauen bis 57.
Ja, okay. Und wenn man dann irgendwie knapp dran ist, dann muss man halt entweder schauen.
Also abschwitzen. Also, was ich früher gemacht habe, war abschwitzen. Also 4 Jacken anziehen und joggen gehen.
Okay, ja, schön, gut. Also das auf jeden Fall ist dann so mal, was die Aufteilung bei euch angeht. Und wie seid ihr jetzt, also wie geht das? Also sind jetzt Leute, die in Zweier- oder in Viererteams trainieren, die quasi gesetzt sind, sie sollen in einer Gruppe dann irgendwo Wettbewerb machen, also jetzt ein bisschen auf Leistung gedacht, oder im Einer, oder macht jeder alles, oder wollen einige in Achter und die rudern halt Achter. Also sprich, ist das irgendwie so ein bisschen gesetzt, in welchem Team man rudert, oder wird einfach gesetzt und dann wer halt in Achter irgendwann mal rein soll, weil gerade Platz ist, sitzt in Achter und ansonsten fährt er mal im Zwei. Also wie fest ist das oder wie durchgängig ist das, dass man quasi so eine Bootsbesatzung dann zusammenstellt?
Also jetzt bei uns im Leistungssport ist es so, dass jeder erstmal Kleinboote fährt, also entweder halt, wenn man skullen will, das ist das mit den zwei Rudern, dann einer fahren oder Riemen, also mit einem Ruder, das ist dann Zweier ohne. Und beim Zweier ohne, da setzt man es dann auch schon so ein bisschen, dass Leute mit ähnlicher Körpergröße und ähnlicher Leistung auch zusammenfahren will. Also, dass es halt auch Sinn macht. Und dann über die Saison hinweg halt, je nach Leistung, setzt man sich dann in den Vierer mit Leuten, die gleich gut sind, oder halt in den Achter mit Leuten, die gleich gut sind. Und mit den Booten fährt man dann auf die Meisterschaft.
Mhm. Ah ja. Aber eine gewisse, also, ja, sag mal so, wer im einen sitzen und rudern kann in einem Zweier sitzen kann, der könnte auch im Achter sitzen, da gibt es jetzt keine grundsätzlichen Unterschiede.
Ja. Genau, also die kleinsten Boote sind sozusagen die kompliziertesten technisch gesehen und wackeligsten und wenn man das kann, dann kann man auch die größeren.
Aha. Ja. Wobei im Achter gibt es ja nicht noch irgendeinen Antreiber, irgendwie, der dann irgendwie Kommandos gibt, der dann gar nicht selber rudert, aber oder?
Ja, genau, da gibt es im Achter, eigentlich nur im Achter gibt es einen Steuermann.
Ja, den meine ich.
Genau, das ist eine sehr leichte Person und die sitzt dann sozusagen vorne drin und schreit alle an, dass sie schneller fahren sollen und hält halt das Boot ein bisschen zusammen und halt auf einer geraden Strecke.
Ja, okay, gut. Und diese Funktion eines Steuermanns, die gibt es aber echt nur im Achter, also die kennt man im Vierer
also,
nicht.
Wir haben ja, also zum Beispiel im Pararudern.
Ja. Was ist Pararudern?
Paralympisch.
Paralympisch, okay.
Genau.
Ja, okay.
Entschuldigung, da haben wir jetzt zum Beispiel Inga als Steuerfrau für den Deutschland-Vierer.
Ja.
Die steuert dann sozusagen auch eine kleinere Boote, weil man bei denen halt auch einfach noch eine Person dabei braucht.
Ja.
Und die war ja auch auf den Paralympics dabei dann letztes Jahr.
Oh ja, ja. Mhm.
Die hat aber dann schon auch noch eine zusätzliche Funktion. Also klar, auf dem Wasser ist sie dafür zuständig, auch die Richtung zu halten, das Team anzufeuern. Hat aber auf dem Land schon auch noch zusätzliche Aufgaben. Es ist einer mit dabei, der eine Sehbehinderung hat. Also sie ist dann auch Mitbetreuungsperson für das Team. Also es geht über das reine quasi Steuerfrau-Programm hinaus.
Ja, wie gut ist man heute, was Technik angeht, eigentlich ausgestattet? Also ich habe neulich gelernt, dass das Boot schon alleine den Wert eines kleinen Mittelklasse-Fahrzeugs hat. Also das sind, ich glaube, Kohlefaser auch inzwischen ein Boot? Oder erzählt mal so ein bisschen, auf welcher Materialbasis und technischen Basis ihr da
rudert. Ich glaube, ein bisschen kann man das vergleichen mit der Formel 1. Da gibt es halt auch noch die Weiterentwicklung. Also früher hat man noch hauptsächlich aus Holzboote gebaut. Also die Boote aus Holz, die bauften dann ganz fein dünnes Holz, um entsprechend damit zu rudern. Und mittlerweile kam es dann über Aluminium, Kohlefaserausleger immer mehr dazu, dass man die Boote halt versteift hat, dass möglichst wenig Kraft im Boot verschwindet, sondern halt ins Wasser kommt und in Vortrieb umgewandelt wird. Und da wird halt immer wieder weiterentwickelt, dass man Ausleger aus Kohlefaser macht und so weiter, die dann früher aus Aluminium waren, um einfach noch eine höhere Steifigkeit zu bekommen, was aber dazu führt, dass sie natürlich A, teurer sind und B, dann auch nachher anfälliger für Schäden. Aber
ja, aber auf jeden Fall hat man gegenüber seiner Zeit von 84 vom Vater dann irgendwo dann schon, was das angeht, technisch Fortschritte gemacht.
Ja, ja, also ich glaube, mit dem Boot von damals könnten wir heute nicht mehr.
Oh ja, das ist interessant. Aha. Und sonst hat man irgendwie Technik irgendwas an Bord, wo man also zum Beispiel Geschwindigkeit ablesen kann oder was weiß ich, Wettbewerber naht irgendwie mit Geschwindigkeitsüberschuss auf der Bahn 2 oder 3 oder so.
Das ist schon das Schöne am Ruder, man sieht ja seinen Gegner.
Ja.
Wenn man vorne ist, sieht man ja sich nähern. Wenn man ja den Blick nach hinten hat, üblicherweise hat man halt eine Schlagzahluhr mit drin, die einem die Frequenz vorgibt und vielleicht auch nochmal die Strecke misst. Und der Steuermann hat dann, wenn man einen hat, der dann auch nochmal ein bisschen mehr Zeit und Blick für alles drumherum.
Ja. Ja, ja. Und man hat aber dann jetzt nichts im Boot, dass zum Beispiel einem sagt, okay, ihr habt jetzt eine Durchschnittsgeschwindigkeit und ihr peilt gleich zurück oder ihr beschleunigt oder ihr müsst beschleunigen oder um auf eine Zielzeit von, was weiß ich, 5 Minuten 10 zu kommen, müsst ihr jetzt noch ein paar Schläge drauflegen. Das hat man nicht irgendwie, oder?
Also es gibt theoretisch auch fürs Training, dass man so ein bisschen gucken kann, wie die Durchlaufzeiten, meistens müssen wir mal in 500 Meter Abschnitten, wie schnell man dann tatsächlich ist, ob man sich verbessert, ob Veränderungen in der Technik auch was bringen oder nicht. Im Rennen hat man da meistens da nicht mehr so einen richtigen Blick für. Ja, weil da hat man die 2000 Meter dann doch eher am Anschlag und sieht zwar noch seinen Gegner und kann dann mit Kommandos, mit Sprints vielleicht reagieren, aber da hat man, glaube ich, nicht so viel den Blick dann für die Technik.
Und von draußen hat man jetzt auch den Knopf im Motor, der Steuermann, der dann gesagt kriegt, so und so, irgendwie so ein Trainer.
Das durfte auch nicht.
Das durfte gar nicht. Ah ja, okay. Aha.
Also nicht so wie der Boxenfunk, den haben wir nicht.
Ja. Weil du Formel 1 oder vorher gesagt hast, das ist mal mit dir, wo ich mich auskenne, beim Motorsport, da hat man natürlich den Knopf im Ohr oder dann natürlich den Kontakt zum Techniker, zum Engineer. Okay. Ja, weil ihr es gerade gesagt habt, also die Wettbewerbsstrecken, jetzt haben wir 4er, 2er, 8er. Wie weit ist das Maximum oder anders die Wettbewerbslängenstrecken sind? Also
die Olympischen sind 2000 Meter.
Die sind alle 2000 Meter, egal ob 4er, 8er, 2er oder 1er, die sind immer 2000 Meter. Das heißt, das sind schon immer eigentlich Sprints, wenn man so will. Oder? Schon volle Power auf.
Oder? Also also man kommt an und ist am Ende, aber jetzt zum Beispiel, es sind keine ganzen, also man muss es sich schon auch einteilen können, weil zum Beispiel im Einer sind es jetzt schon halt 7 Minuten und wenn man Gegenwind hat, halt 8 Minuten, die man da so schnell wie möglich irgendwie runterbrettern muss und also man muss es sich schon auch einteilen, es ist nicht nur lossprinten und wer am meisten Kraft hat, gewinnt.
Ja, ja. Also Taktik, Strategie gehört auch schon dazu.
Auf jeden Fall.
Vielleicht auch, wenn man weiß, ich weiß nicht, ob am Anfang vielleicht das Gewässer anders ist als hinten raus, tiefer oder höher, das könnte ja auch eine Rolle vielleicht spielen.
Ja, zum Beispiel also in Ratzeburg ist immer sehr windanfällig. Aha. Und da weiß man halt, weil die ersten 600-700 Meter haben halt wenig Wind, da weiß man, da muss man schnell losfahren, weil sobald es windig ist, wird es wellig und da kann einen keiner mehr überholen eigentlich.
Oh ja, ja. Mhm. Gut, das heißt, da gibt es auch Streckenunterschiede und die kennt man dann aber aus Erfahrung oder irgendwie vom Testen oder vom Training und weiß dann, wie man jeweils fahren muss. Und das Wasser ist schon auch ein bisschen unterschiedlich dann, oder? Mal vielleicht schneller, mal stehend oder mal gegen, dass man gegen Strömung anfahren muss. Oder?
Ja, ja, genau. Ja. Das ist auch immer wetterabhängig.
Ja, wobei das hatte ich neulich auch schon mal die Frage, oder das hatten wir, glaube ich, so beantwortet, Wettbewerbe, wenn zum Beispiel olympische Wettbewerbe stattfinden und es geht auch um Weltrekorde, dann muss das Wasser, glaube ich, stehen. Dann darf es ja nicht treiben oder auch nicht, dass man entgegen Ding anfährt, weil sonst die Vergleichbarkeit ja gar nicht gegeben wäre.
Genau, das ist immer auf stehendem Gewässer.
Das ist immer auf stehendem Gewässer, ja.
Aber die Windanfälligkeit hat man natürlich trotzdem manchmal. Ja. Und auch da gibt es teilweise ja sehr unterschiedliche Auswirkungen, je nachdem, auf welcher Bahn man ist, je nachdem, welche Wettkampfstätte man hat, gibt es eben Bahnen, die gut sind für den Wind oder halt nicht so gut.
Heißt aber, dass man Weltrekorde dann nur bei genormten Bedingungen, was jetzt den Wind oder was die Wellenbewegung angeht, dann eigentlich zählen kann, wenn es da abnormal Wind dich von hinten schiebt oder die Wellen dich sogar mitnehmen, weil es in die Richtung einfach die Fließgeschwindigkeit ist, dann kennst du keinen Weltrekord irgendwo.
Naja, ich glaube, vom Wind ist nicht so abhängig. Ja, also weil dann ist man halt schneller. Ich meine, das wäre wie beim Radrennen, sind die auch mal schneller, wenn sie Schiebewind haben oder ähnliches. Also die meisten Weltrekorde oder Weltbestzeiten sind aber im warmen Wasser, das ist auch schon mal ein Thema. Mhm. Ja. Und dann meistens hat es immer ein bisschen leichten Schiebewind auch dann dabei gehabt.
Mhm. Ja. Hat auch die Tiefe eigentlich einen Einfluss im Sinne von Auftrieb oder so irgendwo, ob du jetzt so mal einen Meter nur irgendwo über dem Boden quasi ruderst oder ob du über 80 Meter irgendwie, hat das irgendwie einen Unterschied?
Ja, wenn es zu flach wird, dann merkt man schon.
Ja.
Also es gibt so manche Regatta-Strecken, die zum Beispiel München oder Schleißheim, da sind die im Prinzip wie eine Wanne und die äußeren Bahnen, die sind einfach flacher. Mhm. Ja. Und da hat man schon ein bisschen Nachteil, aber das sind alles überschaubar. Also meistens ist schon der Wind das Problem.
Die Plattform Radio Free FM heute Nachmittag mit dem Ruderclub Ulm-Donau. Wir sagen nochmal kurz, wer da ist. Einfach nochmal kurz den Namen sagen.
Mikkel Madaras-Peters.
Julia Kielnecker.
Und Raimund Hörmann.
Jo, das sind heute meine drei Gäste. Und jetzt haben wir schon gesagt, Ulm ist ja auch im Leistungssport schon sehr, sehr erfolgreich gewesen. Wenn man Raimund Hörmann heißt, Raimund, dann muss man natürlich, glaube ich, über sportliche Erfolge sprechen, die in der Familie anliegen. Vielleicht, ich glaube, der Name Raimund Hörmann ist, wenn ich mich nicht ganz irre, mit, glaube ich, der bekannteste, neben Max Reinhardt wahrscheinlich, oder erfolgreichste Name und Ruder in Ulm, oder tue ich da jetzt irgendjemand falsch? Also das sind Namen, die ich zumindest wüsste, oder?
Gut,
das sind so eure ganz herausragenden Sportler, die den Ulmer Ruderclub auch bekannt gemacht haben.
Für mich natürlich schwierig, weil den Namen höre ich jeden Tag, ja. Deshalb kann ich das nicht so ganz beurteilen. Ja, klar, also wir werden über 12 Olympiateilnahmen seit 1972 und 4 Goldmedaillen. Ja, das war mit Gerhard Auer damals 1972 und dann Dieter Wiedemann und Raimund Hörmann Senior in dem Fall 84 in Los Angeles und mit Max Reinhardt 2012 in London.
Ja, ja. Ja. Mhm. Haben wir sonst noch irgendwie herausragende, irgendwie auch bei den Mädels jemand, die irgendwo schon mal irgendwo eine Weltmeisterschaft irgendwo teilgenommen haben oder Olympia teilgenommen haben?
Wir haben tatsächlich ganz viel. Also in letzter Zeit war es die Lena Müller, hatte man die Kerstin Hartmann bzw. mittlerweile Jürgens. Mhm. Wir haben jetzt die Inga Tönne bei den Paralympischen Spielen. Mhm. Sonst müssen wir mal zurückblicken, weil wir haben tatsächlich in Archiven geblättert. Das sind 92 Teilnahmen an Weltmeisterschaften und 52 Medaillen an internationalen Weltmeisterschaften.
Ja, ja.
Also da haben wir schon einiges beieinander, obwohl ich glaube, die Frauen mehr in der jüngeren Vergangenheit.
Ja, ja.
Dann zum Zug auch kam. Ja.
Ja, und wenn ihr schon da seid, was denn jetzt eure sportlich? Ich weiß, du warst ja auch sportlich sehr aktiv und irgendwie auch U23 irgendwo erfolgreich, oder?
Ja, wie gesagt, zwangsläufig, dann aus der Familie kommt, sitzt man dann irgendwann im Boot.
Ja,
es waren 7 deutsche Meisterschaften und 5-mal auf einer Weltmeisterschaft dabei und 2-mal Vize-Weltmeister.
Ja, also, das ist auch schon richtig gut.
Schon lange her.
Ich war nicht so erfolgreich. Ich war eher so regionale unterwegs, war diverse Male baden-württembergische Meisterin in verschiedenen Bootsgattungen, deutsche Hochschulmeisterin und mal auf der Jugendmeisterschaft noch im Finale, aber ansonsten war es das.
Okay. Also ich war jetzt halt beim Coastal Rowing sozusagen auf 2 Weltmeisterschaften und 1 Europameisterschaft. Und medaillentechnisch, ich habe 2-mal deutscher Vizemeister, dann 1-mal Bronze im Einer und jetzt dieses Jahr noch spanischer Meister im Einer.
Mhm. Oh ja. Und du bist natürlich jemand, der noch im Aufbau, kann man glaube ich, seine Karriere ist und schon noch ein paar Schritte vor sich hat.
Also ich bin jetzt in meinem ersten U23-Jahr. Ich war jetzt bin ich aus U19 raus und die nächsten 4 Saisons fahre ich dann mit U23 Leuten mit.
Ja, oh ja, ja. Ist dann schon nochmal ein Sprung dann irgendwie, wenn man dann halt jetzt nicht nur mit den Jüngern, sondern halt mit der gesamten Leistungs- oder Weltspitze dann irgendwo dann sich ja, Mist oder dabei ist schon nochmal ein Sprung wahrscheinlich dann aus der U23 in die, dann glaube dann ist es nicht ein Senior, so wie heißt die Klasse dann, oder ist es einfach die offene oder wie irgendwie war das so eine Begrifflichkeit?
Genau, die offene Altersklasse.
Genau, offene Altersklasse. Ja. Ist dann schon nochmal wahrscheinlich ein Sprung, oder? Weil dann hast du ja alle Topstars mit im Wettbewerb dann, oder?
Ja, es ist halt, also es ist jetzt schon natürlich schwierig, weil die ganzen, also es bleiben eigentlich hauptsächlich Leute übrig, die eben an Stützpunkten trainieren und eben dreimal am Tag dort Sport machen und auch nichts, also ich studiere ja nebenher noch und gegen solche Leute anzutreten, macht es natürlich schwieriger, aber mein Gott, es ist, was es ist und es läuft einigermaßen gut. Also.
Da muss man doch mal fragen, hast du so das Ziel oder auch die Chance, vielleicht doch zu den Olympischen Spielen irgendwie mal zu kommen? Ich meine, 2028 sind die nächsten, 2025, 3 Jahre, in 3 Jahren drauf, dann bist du halt Mitte 20. Ja, das ist doch, wenn ich das richtig sehe, so das optimale von der Alter und allem, beste Alter von der Olympiateilnahme, oder?
Ja, also wenn es so weitergeht, dann wäre das schon so ein Ziel.
Ja. Ja. Habt ihr da manchmal auch Erzählungen, gerade wenn jetzt, ich sage mal, dein Vater irgendwann dann natürlich auch Weltmeister und Olympiasieger war, dass man mal irgendwie dann ja erzählen lässt, dass man eine Runde zusammensitzt, wie war denn das damals auf dem Lake Casita, dieser, glaube ich, da in Los Angeles, das erinnere mich noch vom Hören, ich habe das damals als junger Mann irgendwie im Radio und Fernsehen hat man es gesehen und dann muss man durch Ulm, Ingelheim, Ulm, Doppelvierer, Hörmann, Wiedemann für Ulm oder aus Ulm, war natürlich ein Riesending und auch Empfang damals mit Autocross und nebenbei. Ja, hört man sich sowas dann mal an oder im Verein, dass man dann auch mal sagt, jetzt Senior Raimund Hörmann, die Legende, Olympiateilnehmer spricht oder wie ist das?
Wenn man direkt ins Gespräch kommt oder so, wird schon mal was erzählt oder wir haben auch schon mal so Ausschnitte von früher angeschaut, wo er Filme mitgebracht hat und das gezeigt hat, aber ja, jetzt nichts Organisiertes. Aber können wir vielleicht mal drüber nachdenken?
Ich kenne die Geschichten alle.
Du kennst sie
auswendig,
das glaube ich. Für die jetzige Jugend ist es ja schon eine ganze Weile her.
Ja, das sind 40, 41 Jahre.
Die waren jetzt noch gar nicht auf der Welt zu dem Zeitpunkt. Und von daher.
Raimund, du sagtest, du bist 40, das heißt, das ist schon ganz.
Ich war unterwegs.
Du warst unterwegs. Das heißt, was ich noch im Radio gehört habe, zum Beispiel, das konntest du noch gar nicht natürlich zu der Zeit. Später aus der Erzählung.
Im Bauch meiner Mama, die musste auch zu Hause bleiben.
Ja.
Hat sich dann vor der Presse versteckt, dass es aufgeregt war, Rollladen runter und dann die Daumen gedrückt.
Müssen wir doch kurz einen ansprechen, der leider verstorben ist, Max Reinelt, eine ganz tragische Geschichte. Der war im Achterbau unterwegs, gell? War dort mehrfach dann ja, ich war zweimal Olympia, oder?
16 auch noch, ja.
16 auch noch, ja. Ja, und ich glaube, Ulm mit einer auch der bekanntesten Sportler, zumindest der letzten Jahre und Jahrzehnte, kann man glaube ich sagen. Ja, natürlich sehr schade, sehr traurig.
Ja, sehr tragisch. Also es hat uns schon sehr getroffen damals im Verein und waren auch viele aus dem Verein damals mit auf der Beerdigung. Ist natürlich immer tragisch, wenn jemand in so jungem Alter dann die Welt verlassen muss.
Ja. Weil wir waren dran, den Max Reinelt auch ins Radio einzuladen. Da gibt es jemanden bei euch im Verein, der auch bei mir in der Firma arbeitete. Der hat gesagt, er kennt ihn, er lädt ihn mal ein und dann auf einmal ist er verstorben. Wird nichts mehr, waren erstmal auch ziemlich konsterniert. Mhm. Ja, also auf jeden Fall, ihr habt, was das Wettbewerbe angeht, schon wirklich große Erfolge bis jetzt gefeiert und werdet die wahrscheinlich dann auch noch weiter haben. Die Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag geht es ums Rudern. Der Ulmer Ruderclub Donau ist bei mir hier im Studio und die letzten 10 Minuten sprechen wir mit meinen Gästen noch ein bisschen über das Gegenteil vom Leistungssport. Wir sprechen über den Breitensport, wir sprechen über Jugendarbeit und noch ein paar andere Aspekte, die bei euch im Verein auch wichtig sind. Gesellschaftliches Engagement ist das Stichwort. Ja, also Breitensport ist euch auf jeden Fall auch ein Anliegen. Wie ist das? Das heißt, man wirbt gezielt jetzt irgendwie auch für Leute, die eben bei euch so Hobbyrudern sollen oder was genau ist das für ein Aktivitätenprogramm, was ihr vielleicht auch anbietet, was man vielleicht auch als dann, jemand, der sagt, ach, so nebenbei ein bisschen Rudern möchte ich gerne machen, aber nie Leistungssport, was könnt ihr anbieten, was ist da so euer,
Also so wie der Mikkel vorher gesagt hat, Schnupperrudeln für Kinder und Jugendliche bieten wir das auch für Erwachsene an. Da gibt's auch einmal oder manchmal sogar zweimal im Jahr ein Schnupperwochenende, wo man sich einfach melden kann, um das mal auszuprobieren, verschiedene Bootskonstellationen testen kann und sich dann auch entscheiden kann, okay, möchte ich weitermachen in regelmäßigen Ausbildungsterminen. Wir haben inzwischen auch ein sehr großes Team an ehrenamtlichen Ausbildern, die hier eigentlich fast jeden Tag unterwegs sind und sich um die Anfänger bei uns kümmern, dann mit denen Vierer fahren und die dann wirklich auch nach und nach dazu bringen, dass sie auch selber, also ohne Ausbilder, Begleitung aufs Wasser gehen können. Dann können sich auch selber neue Gruppen bilden und dann zusammenfinden und auch in verschiedenen Bootskonstellationen, mal Zweier, Dreier oder Vierer, Fünfer. Ja. In den Breitensport gibt es ein bisschen mehr Auswahl als im Leistungssport. Da kann man recht flexibel rudern, was die Anzahl an Leuten betrifft, sich dann auch selber zu Gruppen zusammenfinden können.
Wie ist denn das, gerade wenn man jetzt eben Breitensport machen möchte, kann man dann ein Ruderboot bei euch leihen oder teilt man sich mit anderen, einfach ein Vereinsschiff? Ich meine, dass ein Hochleistungssportler wahrscheinlich seine eigenen, sein Ruderboot irgendwo hat und dafür auch viel Geld investiert und das Hightech ist, habe ich verstanden, aber jetzt im Breitensport wird sich ja nicht jeder jetzt ein Hightech-Boot hinstellen wollen, sondern wenn der halt zweimal in der Woche auf der Donau ein bisschen zum Entspannen unterwegs sein möchte. Gibt es da dann Leihboote oder?
Ja, also wir haben einen sehr umfangreichen Bootspark mit verschiedenen Bootskategorien, Anfänger, Fortgeschrittene, ehemalige Rennruderer. Das sind dann quasi Boote, die aus dem Rennsport auch mal aussortiert wurden, weil sie halt älter sind. Aber auch im Leistungssport ist ein Großteil der Boote wirklich ein Vereinsboot. Breitensport sind eigentlich ausschließlich Vereinsboote. Das heißt, man geht hin, man schaut, welches Boot ist da, in welchem Boot darf ich auch rudern als Anfänger oder auch als Fortgeschrittener. Ja. Und dann kann man mit dem entsprechenden Boot dann auch auf Wasser gehen.
Mhm. Ja, weil du das gerade gesagt hast, so ein Boot, also das jetzt irgendwo im Leistungssport eingesetzt wurde, das kann man, weil das dann irgendwo technisch irgendwann dann nachher Macken bekommt oder weil es technisch überholt ist, dann nicht mehr einsetzen oder hat es einfach eine Haltbarkeit und sagt, 5 Jahre und dann irgendwo knirscht es oder was weiß ich, ist irgendwo irgendwas dann halt nicht mehr so optimal, gleitet dich nur so gut, dann ist dann, was weiß ich, die Oberfläche abgerieben oder was ähnliches. Oder.
Ja, wie der Raimund vorher erklärt hat, auch der technische Fortschritt das schreitet voran. Ja, es gibt natürlich leichtere Boote, schnellere Boote und da möchte man als Leistungssportler ja auch ein gutes Bootsmaterial haben und da eben mit dem Wettbewerb nicht im Nachteil zu sein und über die Jahre, unterliegt so ein Boot auch einem Verschleiß oder geht vielleicht auch mal kaputt und wird dann durch zweifaches Lackieren einfach auch schwerer und wandert dann quasi runter in den Breitensport. Und
und vielleicht, wenn man Glück hat, sitzt man im Ruderboot, mit dem dann der Raimund oder Raimund Senior irgendwann mal einen Wettbewerb gewonnen haben. Könnte das so zum Beispiel sein?
Das kann sein,
Und dann ist man stolz.
Ist tatsächlich so. Boot auf der Juniorenweltmeisterschaft waren, der wird gerade im Breitensport eingesetzt. Ja. Ja. Und die Besonderheit ist natürlich auch im Leistungssport, aufgrund Männlein, Weiblein, Größe, Gewicht, braucht man halt auch unterschiedliche Anforderungen. Also ein 2 Meter, 100 Kilo Ruderer kann nicht im gleichen Boot rudern wie eine junge Leichtgewichtsruderin mit vielleicht Mitte 50 Kilo. Das funktioniert dann halt nicht, sodass man da schon eine gewisse Bandbreite an Bootsmaterial einfach brauchen.
Ja.
Um dann da konkurrenzfähig zu sein.
Muss man, wenn du das sagst, auch was Größe oder Gewicht angeht, dann auch jetzt gerade in diesem, man ruht ja, bewegt sich ja, wie sagt man, in diesem Set irgendwo dann auch irgendwas einstellen, dass man sagt, okay, dann braucht es ja eben eine andere Höhe, eine andere Auslegeweite sozusagen beim Rudern, wenn jetzt jemand größer ist oder wenn jemand kürzer ist, damit das eins dann nachher im Team auch harmoniert oder aufeinander abgestimmt ist, also jeder hat die gleichen Ruderzüge zur gleichen Zeit irgendwie tätigt. Wie ist das? Muss man also individuell Sitzanpassungen machen?
Ja, also man kann inzwischen ziemlich alles verstellen, von der Sitzhöhe zu der Höhe von den Schuhen, zu dem Abstand von den Schuhen, zu den Skien, auf denen die Rollen sozusagen fahren, zu der Höhe von wo deine Ruder sozusagen sind. Also man kann so ziemlich alles verstellen, da gibt's da auch, also da hilft dann natürlich auch ein Trainer dabei, das sozusagen perfekt so anzupassen, wie es halt die Person gerade braucht.
Mhm. Ja. Das heißt, man kann auf jeden Fall alles so anpassen. Und der Laie, der jetzt da einfach mal ausprobieren will, kriegt vorher irgendwo einfach oder wird vorher vermessen sozusagen oder gewogen. Und dann wird von den Technikern, ich umschreibe es mal so, dann einfach die optimale Sitzanpassung vorgenommen. Kann man sich so vorstellen.
Also im Breitensport wird es nicht ganz so wissenschaftlich betrieben. Da macht man eigentlich nur eine Einstellung, und zwar man verstellt das Stemmbrett, also diese Position, wo die Füße drauf sind, damit man einfach genügend Platz für seinen Zug hat und quasi nicht, wenn man die Ruder zu seinem Körper herführt, nicht dran vorbeizieht, aber sich auch nicht in den Bauch reinzieht. Das ist eigentlich so das Einzige, was man verstellt. Manchmal noch so ein bisschen die Höhe, wenn ich sehr groß bin, aber damit kommt man im Breitensport oder sagen wir auch als ehemaliger Rennruderer mit dem Material, das wir haben, eigentlich gut zurecht. So die Hightech-Ausmessungen und so, das findet wirklich nur im Leistungssport statt.
Ja, weil die ehemaligen Leistungssportler, um das noch ein bisschen ausklingen zu lassen, nicht von 100 auf 0 zu gehen, rudern wahrscheinlich auch dann halt ein bisschen im Breitensport mit, oder? Oder wie ist das bei euch? Also ihr schwimmt ja, rudert ja keine Wettbewerbe mehr, aber ihr setzt euch sicherlich auch mal locker ein bisschen rein, um so ein bisschen auch ja vielleicht ein Level zu halten oder auch, sag mal, das, was mal auf dem obersten Level war, einfach auch aus gesundheitlichen Aspekten. Ich glaube, man darf ja nicht gleich so ganz aufhören, sondern das, was der Körper mal gefordert war, muss man so langsam irgendwie höchstens reduzieren. Also dass ihr dann auch mal quasi im Breitensport euch einfach an so ein Schiffchen setzt.
Also wenn man direkt mit dem Leistungssport aufhört, muss man schon ein gewisses Abtrainieren machen, damit der Körper sich dann auch wieder anpasst. Bei uns ist jetzt ja schon eine ganze Weile her mit dem Leistungssport. Ja. Aber auch wir sitzen ab und zu oder manchmal auch regelmäßig im Boot und versuchen dann schon auch quasi ein ordentliches Training zu machen, so wie es uns dann halt auch Spaß macht. Ich meine, wir müssen nicht mehr, wir dürfen genauso rudern, wie wir das wollen, was Kilometer und Intensität angeht.
Und Wetter.
Genau, das ist eigentlich schon ganz schön und macht auch Spaß. Ja.
Wir haben es angesprochen, gesellschaftliches Engagement im Reha- und Gesundheitssport. Da gibt es eine Aktion Rudern gegen Krebs zum Beispiel. Das müssen wir auch noch gerade mal ansprechen. Wer möchte von euch dazu was sagen?
Können gerne. Also da gab es schon, das ist 20 Jahre her, die haben ein 20-jähriges Jubiläum eine Stiftung gegründet, Leben mit Krebs. Die hat damals so eine Benefizregatta ins Leben gerufen, um eben medizinisch betreute Sport- und Bewegungstherapien auch zur Verfügung zu stellen. Jetzt sehe ich gerade explizit hier fürs Rudern, eben im Blickpunkt waren so Patienten mit Krebserkrankungen, um das denen ermöglichen, auch irgendwie ins Boot zu kommen, weil eben Rudern eine Sportart ist, die auch mit entsprechenden Erkrankungen auch geht. Ja, man hat nicht so die körperlichen Belastungen wie jetzt zum Beispiel bei den Sportarten, die man auf den eigenen Beinen macht und steht, sondern man sitzt und das ist ja grundsätzlich Rudern halt auch kein günstiger Sport und hat man halt über diese Stiftung versucht, den Patienten das da zu ermöglichen und hat dann alljährlich auch eine Regatta ausgerichtet oder mehrere Regatten an verschiedenen Standorten, die gibt es auch heute noch, wo man dann eben die Erlöse für diese Stiftung eben hernimmt, um dieses Rudern gegen Krebs zu ermöglichen. Und jetzt in Ulm gab es über die Sporthilfe und die Uni die Verbindung, wo man dann ja auch in Ulm am damaligen Donaucup eine Ruderregatta in der Friedrichsau auch Rudern gegen Krebs Rennen und Patientinnen angeboten hat und auch unterjährig eben eine Betreuung gibt es für uns, eine Sportgruppe Rudern gegen Krebs, die sich dann jede Woche trifft und dann betreut eben aufs Wasser geht.
Es gibt einen naheliegenden Termin, den müssen wir noch kurz erwähnen.
Genau, wir haben am kommenden Sonntag, am 13. Juli, haben wir unsere Vereinsregatta und eben auch Teilnehmer aus dieser Patientengruppe mit Rudern gegen Krebs. Wir werden das bei unserem Gelände unten an der Friedrichsau stattfinden lassen, also bei der Bucht vom SSV-Bad. Und ab ca. 12 Uhr werden verschiedene Rennen gestartet, Breitensport, Leistungssport. Wir machen Familienzweier, wo dann ein Leistungssportler mit Mama, Papa auch mal Rennen fahren darf und bieten da ein umfangreiches Programm.
Ja, wir sollten noch ganz kurz, bevor wir gleich zum Ende der Sendung kommen, eure Website und Social Media Auftritt vielleicht kurz nennen, wo man euch dann findet und wie man sich vielleicht auch bei euch melden kann, wenn Interesse hat.
Genau, unsere Website ist www.ulmer-ruderclub.de. Dementsprechend haben wir auch ein Instagram und ein Facebook-Profil. Da findet man uns auch unter Ulmer Ruderclub. Da gibt es auch Kontaktmöglichkeiten ruderclub.de, wo man gerne hinschreiben kann.
Und sonst darf man einfach mal vorbeikommen, einfach sich mit euch unterhalten oder mal in ein Boot reinsitzen, mal Probe rudern und dann kann man sehen, ob einem das gefällt.
Genau, also gern bei der Regatta. Wir werden auch Ruderergometer haben, wo man die Bewegung einfach mal testen kann und sich das aus der Nähe anschauen kann.
Prima. dann sind wir mit der Plattform auch tatsächlich schon wieder durch. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr heute da gewesen seid und wir eine Stunde über Rudern, Ruderclub Ulm erfahren haben. Mein Name ist Michael Trost, Moderation, und ihr wart, jetzt sagt nochmal ganz kurz euren Namen. Wer war da?
Michael.
Julia.
Und Raimund.
Dann wünsche ich noch einen schönen Nachmittag. Das war die Plattform für heute. Und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Nachhören
auf freefm.de/Programm/Plattform.